Das Thema heute heißt 100 Pro auf Freude programmiert. Ich habe gedacht, ist das nicht zynisch? Wie kannst du so ein Thema in dieser Zeit formulieren? Wäre es nicht naheliegender, ich weiß nicht, wie es euch geht, so ein Klagelied anzustimmen? Jedes Mal, wenn du Nachrichten guckst, wenn ich Nachrichten gucke, habe ich anschließend schlechte Laune. Ja, da denke ich, wow. Du hast die Bilder, ne, von Palästina, von Somalia, du hast die Bilder überall aus dieser Welt, Iran, Irak und so weiter. Und dann denkt man, das kann man da von Freude sprechen. Und es ist tatsächlich so, wenn wir uns mit der Horizontalen beschäftigen, wenn wir uns mit diesen Dingen beschäftigen, die um uns herum sind, dann gibt es tatsächlich im Moment nicht ganz so viele Dinge, über die wir uns freuen können. Aber, und deswegen habe ich diesen anderen Pfeil dazu gemacht, der Glaube, das, was wir glauben, nähert sich eben nicht aus der Horizontalen, sondern aus der Vertikalen, aus der Beziehung zu unserem lebendigen Gott. Und deswegen soll diese Predigt, das, was ich heute sage, uns so ein bisschen rausnehmen aus der Horizontalen in die Vertikale, uns den Blick auf Gott richten. Der christliche Glaube und damit die Freude auch, von der ich spreche, lebt aus dieser Verbindung nach oben. Ich möchte euch ein Bild geben. Kennt ihr das Ding? Das ist die Wuppertaler Schwebebahn. Schon mal mitgefahren? Selbstverständlich. Wer in der Gegend irgendwo wohnt, der fährt damit. Das ist ein geniales Ding. Es verbindet die Stadtteile in Wuppertal miteinander. Und Wuppertal ist eine komische Stadt, weil sie ist im Wuppertal oder ans Wuppertal gebaut. Die Wupper, das ist so ein Fluss da in der Mitte. Und da gibt es überhaupt keinen Platz für Autos. Also es fahren auch Autos, aber es ist fast kein Platz. Und das Besondere ist eben diese Schwebebahn, die genau über der Wupper aufgebaut ist. Und man ist innerhalb von wenigen Minuten von einem Stadtteil in dem nächsten. Ein geniales Ding. Die Wupper selber, ich kenne sie jetzt nicht von den letzten 20 Jahren, aber vorher habe ich sie gekannt, ist kein besonders eindrucksvolles Gewässer. Das ist so vielleicht doppelt so groß wie die Aschaff. Und noch zu der Zeit, als ich Kind war, wurden dort die Abwässer reingelassen von den Garnfärbereien. Und da gab es für die Schüler an manchen Tagen stinkefrei. Weil es so gestunken hat, dass es unzumutbar war, Unterricht zu machen. Hat sich jetzt geändert, ich komme nachher nochmal drauf zurück. Aber was will ich sagen? Ich will sagen, der Glaube ist abhängig von dem, was oben ist. Die Tragfähigkeit unseres Glaubens hat mit dem zu tun, was da oben ist, was der lebendige Gott ist. Von dort her bekommt der Glaube Halt. Und wenn es manchmal um uns herum unsäglich riecht, und den Eindruck habe ich, also ich meine jetzt nicht heute Morgen, das alle nicht, sondern ich meine so weltpolitisch gesehen, dann dürfen wir nach oben schauen. Dann dürfen wir uns an dem festmachen, der Himmel und Erde in dieser Hand hat. Und deswegen schreibt der Hebräerbriefschreiber, lasst uns den Blick erheben zu Jesus, hochschauen. Er hat den Grundstein für unser Vertrauen gelegt und steht auch schon als Sieger an der Ziellinie. Ich bin jetzt noch gar nicht beim Predigttext, aber komme jetzt unmittelbar darauf zu. Und zwar steht der Predigttext im Philipperbrief. Kennt ihr so ein bisschen Philipperbrief? Schon mal gelesen? Das noch nicht. Dann müssen wir mal Philipperbrief in der Bibelstunde machen. Eins der ersten Bücher, das ich hatte, war ich so 16, 17, das war das eine Auslegung zum Philipperbrief von Jürgen Blunk. Vielleicht kennt Jürgen Blunk jemand, hatte früher einen großen Namen im christlichen Umfeld. Und er hat das Buch geschrieben, auf Freude programmiert, ein Brief aus dem Gefängnis. Nun, meine Predigt kommt nicht aus dem Gefängnis, aber ich habe gedacht, auf Freude programmiert, das passt doch zumindest mal ganz gut. Dieses Buch war leider nicht so gut gebunden, wie manchmal auch die modernen Bücher heute sind, hat 50 Jahre nicht überlebt und ich habe es irgendwann weggeschmissen, aber diesen Titel habe ich nicht vergessen. Auf Freude programmiert. Ein Brief aus dem Gefängnis. Manche Ausleger sagen, dieser Philipperbrief sei der Brief der Freude. Fällt euch dazu was ein, eine Bibelstelle? Ja, das ist doch klar. Ich hoffe, Mensch, ich würde euch jetzt gerne so ein bisschen hier herausfordern. Freut euch in dem Herrn alle Wege und freut euch. Das kann man sich doch merken. Philipper 4, Vers 4. Logisch. Also, die Frage ist, worüber dürfen wir uns freuen, auch gerade dann, wenn es im Bild von der Wupper um uns herum ordentlich stinkt. Gibt es da Dinge, wo wir trotzdem noch freudig und fröhlich sein können? Jetzt lese ich den Predigtext, und zwar zwei Texte nebeneinander, beide mal die gleichen, einmal in der Luther-Übersetzung und einmal in der Übersetzung von Das Buch von Roland Werner. Philipper 1. Ich danke meinem Gott, so oft ich euer gedenke, was ich allezeit tue, in allen meinen Gebeten für euch alle und tue das Gebet mit Freuden. Für eure Gemeinschaft am Evangelium vom ersten Tage an bis heute. Und ich bin darin guter Zuversicht, dass der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird es auch vollenden bis an den Tag Christi Jesu. Und jetzt die Übersetzung von Roland Werner. Übersetzt, ich danke meinem Gott immer, wenn ich mich an euch erinnere. Jederzeit bete ich voller Freude in all meinen Gebeten für euch alle. Ihr wart ja vom allerersten Tag an intensiv mit mir verbunden und seid es noch immer, wenn es um die gute Botschaft Gottes geht. Und ich bin davon überzeugt, dass Gott, der in euch mit seiner guten Arbeit angefangen hat, der wird sie auch zu einem guten Abschluss bringen. Das wird er tun bis zu dem Tag, an dem der Messias Jesus alles bestimmt hat. Auf Freude programmiert ein Brief aus dem Gefängnis. Ich frage zunächst, wer schreibt hier an wen? Das ist so wichtig, wenn ihr in der Bibel lest, überlegt euch, wer schreibt hier an wen? Wer sagt hier was zu wem? Es gibt ganz, ganz viele, ich sage, Irrlehren oder falsche Ansichten, die daraus erwachsen, dass wir das nicht begriffen haben. Bei uns zu Hause kommt das öfter vor, vielleicht kennt ihr das in letzter Zeit öfter als sonst, dass der DHL-Mensch Zeit sparen will und die Post von unserem Sohn in den falschen, nämlich in unseren Briefkasten wirft. Wir haben uns so Briefkästen nebeneinander schön ordentlich getrennt. Eigentlich müsste man nicht viel Grips im Kopf haben, ne? Dann könnte man das trennen. Aber der Time is Money scheinbar, der schmeißt das dann immer so bam bei uns rein oder manchmal auch bei meinem Sohn. Und wenn ich dann nicht aufpasse, manchmal reiße ich einen Brief auf und denke schon wieder eine Rechnung. Was hat meine Frau gekauft? Ein Audio-Interface? Kann nicht sein. Und wenn ich dann genau gucke, dann merke ich, es ist ja eigentlich für meinen Sohn, Gott sei Dank, ja? Gott sei Dank. Und was steht da? Es ist so wichtig zu begreifen, für wen ist das? Für wen ist das geschrieben, was in der Bibel steht? Für wen ist das geschrieben? Wer schreibt es? Paulus, Gemeindegründer, das wissen wir. Er schreibt an Menschen, die einige hundert Kilometer von ihm entfernt sind und die von Anfang an zutiefst mit ihm verbunden sind. Und da gibt es in dem Griechischen ein Wort, das heißt Koinonia, habt ihr vielleicht schon mal gehört, wird manchmal im Deutschen auch gebraucht. Ja? Das bedeutet diese tiefste, innigste Verbundenheit, die Gemeinschaft zwischen zwei Personen, zwischen Mensch und Christus und zwischen den einzelnen Christen. Man könnte sagen, wir Christen sind sozusagen im Blutkreislauf Christi zusammengeschlossen. In dieser Hinsicht sind Glaubende immer Blutsbrüder und Blutsschwestern oder Blutsgeschwister, klingt nicht so gut. Und von diesen Menschen und zu diesen Menschen ist der Philipperbrief geschrieben. Und das ist jetzt wichtig, dass du das begreifst. Wenn du dazugehörst, dann stimmt die Adresse für dich. Kannst du sagen, jawohl, das ist genau mein Brief, das ist mein Zuspruch, das ist meine Verheißung. Wenn du nicht dazugehörst, dann darfst du diesen Brief auch aufmachen und darfst ihn lesen als Information und als Einladung, um dich mit der Horizonten, mit der Vertikalen näher zu beschäftigen, auf Gott zu schauen, Gott kennenzulernen. Muss man sich manchmal ein bisschen herantasten. Erster Gedanke, 100 pro Gottes Werk von Anfang an. Ihr wart ja vom allerersten Tag an intensiv mit mir verbunden und seid es noch immer, wenn es um die gute Botschaft Gottes geht. Ich bin davon überzeugt, der in euch mit seiner guten Arbeit angefangen hat, wird sie auch zu einem guten Abschluss bringen. Bibelleser haben einen Vorteil, denn die wissen, wie die Gemeinde in Philippi angefangen hat. Da war der Paulus unterwegs mit seinem Missionsteam und die wollten in Kleinasien, heutige Türkei, die Gemeinden besuchen und dann heißt es immer, der Geist wehrte ihn. War nichts. Und dann denkt sich der Paulus, was mache ich? Keine Ahnung. Und dann hat er einen Traum und in diesem Traum redet jemand zu ihm und sagt, komm zu rüber, zu uns nach Europa. Ich sage das in meinen Worten, helft uns. Und dann reist der Paulus mit seinem Missionsteam rüber nach Europa. Und dann kommt er in Philippi an und in Philippi sitzen ein paar Frauen zusammen. Eigentlich jüdische Frauen, die mit dem Judentum liebäugeln. Und die erste Frau, die zum Glauben kommt, ist die Lydia. Lydia ist die erste Christin in Europa. Und dann gibt es Ärger und der Paulus kommt ins Gefängnis und naja, wundersame Geschichten. Auf jeden Fall kommt er aus diesem Gefängnis raus und dann kommt dieser Kerkermeister mit seiner Familie zum Glauben. Das ist der kleine Anfang in Philippi. Und es war im Grunde nur ein Anfang. Das ging dann hinterher knüppeldick weiter. Da heißt es nämlich in Apostelgeschichte 16, schnell hatte sich eine große Volksmenge gegen Paulus und Silas zusammengetan und die Beamten erteilten Befehl, ihnen die Kleider zu zerreißen und sie mit Knüppeln zu schlagen. Das war nicht schön in Philippi. Und dann wissen wir eine ganze Zeit lang nichts, aber das war der Anfang. Eine Frau, der Gefängnisaufseher, seine Familie. Und dann 10 Jahre später, und jetzt sind wir bei dem Philipperbrief, wenn man den jetzt ganz lesen würde, das ist jetzt, kommt viel zu weit, dann wird auf einmal von Bischöfen gesprochen, dann wird von Diakonen gesprochen. Das hat man nicht, wenn man nur 3 Christen hat, versteht ihr? Da muss eine Gemeinde richtig gewachsen sein, die muss explodiert sein. Das heißt, da ist aus diesem ganz kleinen Anfang eine funktionstüchtige Gemeinde geworden. Heute würde man sagen, naja, solch eine Gemeinde, die wird in der evangelikalen Welt auf einem goldenen Tablett vorgezeigt. Ja, und wenn wir solch eine Gemeinde wären, dann käme unser Pastor, dann kämen die Mitarbeiter wahrscheinlich ins FEG-Gemeindeforum und würden einige Seiten bekommen und dann würde man sagen, so müsst ihr es auch machen wie die Aschaffenburger. Das ist eine Versuchung, denn Paulus sagt jetzt, denkt mal nach, wer hat denn den Anfang gemacht? Nicht ich. Jawohl, ich war sein Werkzeug in gewisser Weise schon. Gottes Sache braucht Mitarbeiter, keine Frage. Aber Gott hat den Anfang gesetzt. Er hat es ins Leben gerufen. Wenn Gott keinen Anfang setzt, dann können wir alles vergessen. Dann ist alles für die Katz. Und das gilt im Blick auf die Gemeinde und das gilt auch im Blick auf dich persönlich, auf dich als Jesus-Nachfolger und Jesus-Nachfolgerin. Der Anfang deines Glaubens besteht nicht darin, dass du einen Anfang setzt. Ich kann mich erinnern, als junger Christ, irgendwann, da musste man ja auch die christlichen Vokabeln immer benutzen, da musste man dann irgendwann sagen, ich habe mich bekehrt. Kennt ihr noch, ich habe mich bekehrt. Am besten, wenn man sogar ein Datum hatte, eine Evangelisation oder irgendwas. Heute würde ich das nicht mehr sagen. Heute würde ich sagen, Gott hat mich erreicht. Gott hat mich hat mich gezogen sozusagen, der Glaube ist auf mich zugekommen und dann konnte ich darauf antworten und konnte sagen irgendwann, ja, ich möchte das. Was du, der Anfang, den du gesetzt hast, darauf möchte ich aufbauen. Aber der Glaube beginnt immer damit, dass er den Anfang setzt, vergessen wir das nicht. Dass er ein verhärtetes Herz aufbricht und wir plötzlich empfänglich werden für sein Reden. Das ist der Anfang. Zweitens, 100 pro Gottes Werk bis zur Vollendung. Ich weiß nicht, ob ihr Kulturmenschen seid, aber vielleicht habt ihr schon mal gehört von Schuberts H-Moll-Symphonie, die nennt man auch die Unvollendete. Ja, da hat der Schubert gemacht und gedichtet und dann im dritten Satz hat er irgendwo keine Lust mehr gehabt. Ich weiß nicht, wir wissen es nicht genau. Oder ihm ist auch nichts mehr eingefallen oder irgend so ein Zeug. Auf jeden Fall ist dann diese Unvollendete Jahrzehnte in der Schublade geblieben. Und 37 Jahre später, nachdem der Schubert dann gestorben ist, da hat man das aufgeführt und das war der Knaller. Alle Leute waren fasziniert. Was will ich sagen, noch ist die Kirche Jesu, noch sind wir als Gemeinde und als Kirche weltweit die Unvollendeten. Es ist noch nicht vollendet. Ich habe mir das oft gewünscht. Ich habe nicht ganz so viele Gemeinden, noch ich habe viele Gemeinden kennengelernt, aber war nur in wenigen Gemeinden Pastor und habe immer gedacht, ach, es wäre doch so schön, wenn die Gemeinde perfekt wäre. Und dann habe ich gemerkt, seitdem ich dabei war, war sie noch ein bisschen weniger perfekt. So ist es. Solange Gemeinde sich aus Sündern zusammensetzt, aus begnadigten Sündern wohl, ja, ist sie nicht perfekt. Gemeinde ist erst dann vollendet, wenn Christus sie vollendet hat. Gemeinde ist genial. Nicht, dass jemand sagt, nur, dann brauche ich doch keine Gemeinde, dann bleibe ich zu Hause sitzen und mache meinen Glauben für mich ganz alleine. Nein, Gemeinde ist genial und wichtig auch. Ist ein guter Plan, der dahinter steht. Sie ist nicht vollendet. Es gibt zur Gemeinde keine Alternative, aber sie ist nicht vollendet. Und damals schon, wenn ihr jetzt wieder einfach mal Lust habt, irgendwie daheim in diesem Philipperbrief zu lesen, dann gab es auch da schon Streit und Uneinigkeit. Da ging es wie immer in Gemeinden um Macht und Ansehen. Und dann mahnt der Paulus im 2. Kapitel, macht also meine Freude vollkommen und seid euch einig. Rückt wieder zusammen. Seid miteinander verbunden durch dieselbe Liebe, strebt einmütig auf das gleiche Ziel. Ja, habt eine gemeinsame Richtung. Und dann achtet in Demut einer den anderen höher als sich selbst. Da merkt man, diese blühende Gemeinde, die so toll angefangen hat, gerät auf einmal in ganz unruhiges Fahrwasser. Die sehen auf einmal nur noch die Horizontale. Und dann schreibt der Paulus, ich bin darin guter Zuversicht, dass der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird es auch vollenden bis an den Tag Christi. Paulus spricht vom Tag Christi, von einem Tag, in dem Christus auf dieser Erde seine Herrschaft durchsetzen wird. Aber was er nicht macht, er droht hier nicht. Hoppla. Er sagt nicht, wenn Jesus wiederkommt, dann wird er kommen und wird all den Frommen, die nicht so fromm waren, wie sie sein sollten, mal ordentlich die Ohren langziehen. Steht hier nicht. Der Tag Christi ist Zuspruch, er ist Verheißung für die unvollendete Gemeinde. Dann, wenn Jesus wiederkommt, dann wird vollendet, was bisher bruchstückhaft und was fehlerhaft war. Ich weiß nicht, ob ihr, kennt ihr Puzzle? Sind so, ja, weiß auch nicht so richtig. Sind Bilder, ne? Die hat eine spezielle Maschine dann so ein Pappbild mit einer Stanze durchdrückt und dann hat man 300, 500, 1000 Teile mehr, manche haben 10.000 Teile. Und dann sitzt man da und bastelt das wieder zusammen. Ich habe das bis jetzt immer als sehr unsinnige Betätigung gesehen. Meine Frau war da anderer Meinung. Die ist richtig zum Profi geworden in der Corona-Zeit. Ich habe mich jetzt mal damit beschäftigt und ich habe die wissenschaftliche Ausführung dazu gelesen. Puzzeln ist gut gegen Demenz. Also wenn ihr in der Gefahr steht und merkt, es ist nicht mehr so ganz alles beieinander, dann puzzelt miteinander. Es hilft euch, es hält euch jung, es hält euch fit. Ich weiß nicht, wie das so ist. Manches Mal, ich kann mich als Kind erinnern, war dann, mein Vater war ein Spezieller, der war genauso gestrickt wie ich, der hat gesagt, Puzzle ist doof. Aber er war so ein Schlitzohr, er hat dann immer ein, zwei Puzzleteile in der Hosentasche gehabt und die letzten Teile hat er gesetzt. Ja, alle haben sich abgemüht und war souverän natürlich, hat er die letzten Puzzleteile gesetzt. Und das ist das Bild hier. Ich bin guter Zuversicht, dass der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird es auch vollenden, bis an den Tag Jesu Christi. Noch gleicht unser Glaubensleben einem Puzzle. Noch gleicht die Gemeinde Jesu einem Puzzle, es ist noch nicht vollendet, es gibt noch viele, viele Lücken und manchmal sehen wir schneller die Lücken als das, was schon ist. Vielleicht sind die Ränder schon zusammen, ihr kennt das Puzzle, zuerst die Ränder machen, ne? Erst die vier Ecken, dann die Ränder und dann arbeitet man sich so langsam vor. Aber es gibt da noch so viele Löcher. Am Tag Christi, ich möchte euch das wirklich seelsorglich aufs Herz legen, wird Christus dieses Werk vollenden, auch in deinem Leben. Am Tag Christi wird die Bruchstückhaftigkeit deines Glaubens vollendet werden und zum Ziel kommen. Und er wird das letzte Puzzleteil setzen. Und dann ist dieses Gesamtkunstwerk Reich Gottes und auch in meinem Leben nicht nur fertig, sondern vollendet. Und das ist ein ganz anderer Begriff als fertig. Ja, in etwa das Gleiche, aber vollendet, zum Ziel gekommen. Wie viele Puzzleteile fehlen noch zur Vollendung? Ich weiß es nicht. Ich habe die letzten Wochen einen schönen Urlaub gehabt, aber manchmal tatsächlich ein bisschen schlechte Laune, weil ich viel so Weltgeschehen angeschaut habe. Und dann fragt man sich manchmal, ja, wann wird denn das sein, der Tag Christi? Jesus gibt seinen Jüngern ja kein Datum. Er sagt ihnen nicht, das wird dann und dann sein, sondern er gibt ihnen Hinweise, er gibt ihnen Zeichen. Er sagt, schaut auf diese Zeichen, schaut auf die Hinweise. Ich lese mal so ein paar vor. Wenn ihr mal wollt, Matthäus 24. Ein Volk wird gegen das andere Krieg führen. Ein Staat wird gegen den anderen kämpfen. An vielen Orten werden Hungersnöte ausbrechen und Erdbeben werden ihre Opfer fordern. Und dann werden viele selbsternannte Propheten aufstehen, die nur Lügen verbreiten, und sie werden viele andere in den Bann ziehen. Und weil die Menschen immer mehr gegen Gottes Willen aufbegehren werden, wird die Bereitschaft abnehmen, anderen in selbstloser Liebe zu begegnen. Aber jeder, der auf Gottes Spur bleibt, bis er das Ziel erreicht, wird gerettet werden, weil Gott ihn festhält. Könnte man jetzt noch viel weiterlesen, ich höre jetzt hier einfach mal auf. Ich frage, wann wird das geschehen? So, und ich möchte jetzt wieder mit einem Bild schließen oder weitermachen. Ich bin immer so für Bilder, und manchmal im Urlaub, da geht mal rum und denkt, was predigst du am Sonntag in der FEG? Ich habe schon gesagt, wir lieben die Seeluft, das Meer, das Watt, das raue Klima, den Fisch, wir lieben die Ostfriesen. Also es gibt eine ganze Menge Sachen, die man da lieben kann. Und das Erste, was ich immer mache, nachdem ich meinen Koffer ausgepackt habe, ich schaue, ob irgendwo ein Gezeitenkalender liegt. Heute habe ich das auf App. Ja, das meint, wisst ihr, was ein Gezeitenkalender ist? Da wird immer aufgeschrieben, wann Ebbe und Flut ist. Und das verschiebt sich ja jeden Tag so um eine Stunde etwa, nicht ganz. Warum? Weil danach richtet sich unser Programm. Bei Flut könnte man, wenn man nicht wasserscheu ist und Angst vor Quallen hat, baden. Bei Ebbe ist man in der Lage, weit durchs Watt zu laufen. Wer mutig ist, bis an die nächste Insel. Die entscheidende Herausforderung besteht nun darin, den entscheidenden Zeitpunkt abzupassen, um loszulaufen. Denn wenn ich zu spät loslaufe, dann wird die Flut kommen und ich habe ein Problem. Wattwanderer haben im Grunde jede Menge Zeit. Das ist gar nicht so ein Problem. Aber wenn es dann knapp wird, dann wird es vielleicht gefährlich. Die Flut kommt unmerklich. Und genau darin besteht die Gefahr. Habt ihr das erlebt? Wattwanderung? Und auf einmal kommt die Flut und da passiert etwas, du siehst das gar nicht. Du siehst nur, dass die Priele volllaufen, dass die Wasserrinnen volllaufen. Und du denkst, oh, ist das super, 20 Meter um mich herum noch Sand und fester Boden. Und plötzlich laufen die Priele voll und du stehst da und plötzlich steht dir das Wasser bis zum Hals. Die Flut kommt schneller, als man denkt, aber es laufen zuerst die Priele voll. Das ist das, was ich sagen will. Und wenn dann noch Seenebel kommt, das ist das Schlimmste, was passieren kann, dann weißt du noch nicht mal, wo du hinlaufen sollst am Ende. Und dann ertrinken leichtfertige Wattwanderer in der Nordsee. Warum sage ich das? Ich hatte die letzte Zeit echt oft den Eindruck, das Weltgeschehen, die Heilsgeschichte, die Priele laufen voll. Die Priele laufen voll schneller, als ich oft gedacht habe. Es hat so Zeiten in dem Weltgeschehen, da denkt man, da passiert ganz wenig. Da sind so 10 Jahre, wo du denkst, naja, das kennst du alles schon, nichts Besonderes. Aber es gibt Zeiten, da geht auf einmal alles ganz schnell. Und man kommt gar nicht mehr nach, man weiß gar nicht, welche Nachricht überhaupt noch die wichtigste Nachricht ist. In den vergangenen Wochen habe ich so gedacht, dass in der Heilsgeschichte und der Weltgeschichte eine neue Seite aufgeschlagen wird. Es tut sich was. Und deswegen seid wachsam und seid zuversichtlich, sagt die Bibel. Ihr müsst nicht den Kopf in den Sand stecken, aber seid wachsam. Nachfolger und Nachfolgerinnen Jesu müssen nicht in Panik verfallen. Das ist genau das Falsche. Warum? Ich bin in guter Zuversicht, dass der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird es auch vollenden, bis an den Tag Christi. Ich sage es nochmal, das letzte Puzzlestein im Blick auf die Weltgeschichte und im Blick auf die Heilsgeschichte und im Blick auf dein Leben wird Gott einfügen. Er sitzt im Regimente und führet alles wohl. Und wenn wir den Blick von der Horizontalen auf die Vertikale richten, dann haben wir Grund zur Freude. Dann können wir sagen, auf Freude programmiert. Ich lese noch den Vers einmal. Lasst uns den Blick erheben zu Jesus. Er hat den Grundstein für unser Vertrauen gelegt und steht auch schon als Sieger an der Ziellinie. Soweit meine Ausführung für heute. Ich habe gedacht, wie kann ich das den Menschen irgendwie so ein bisschen noch bildhaft machen? Meine Frau ist Profi in Puzzle und sie hat vorhin da hinten einige Puzzle aufgebaut. Und ich habe gedacht, das wäre doch eine schöne Geschichte, wenn ihr euch nachher mit eurem Kaffee da zusammensetzt und ein bisschen miteinander puzzelt. Man kann wunderschön dabei ins Gespräch kommen. Es können auch mal Leute zusammen puzzeln, die sich nicht so kennen. Die würden sonst nicht miteinander reden, ne? Warum auch immer. Habt ein bisschen Zeit. Die sind schon ein bisschen vorgepuzzelt. Also ihr müsst nicht denken, wenn ihr euch dazusetzt, sitzt ihr heute Abend um 18 Uhr noch hier. Ja? Sondern versteht es einfach nur so als eine Idee zu sagen, ich merke mir dieses Bild, so geht Gott mit mir um. Ihr werdet alle fertig werden, wenn nicht, Petra, dann machst du einfach fertig. So einfach ist das. Lasst uns ein Gebet sprechen. Guter Gott, ich möchte dir danken für dein heiliges Wort. Und manchmal geht mir das ganz persönlich so, dass es mir, wenn ich Nachrichten gucke, wirklich stinkt, dass ich denke, es kann doch nicht wahr sein, was passiert. Und wo bist du? Aber wir dürfen wissen, dass du in all dem, was wir nicht verstehen, trotzdem am Werk bist, auch in unserem Leben. Und du kennst die Lücken, die wir so gerne geschlossen hätten und die vielleicht noch gar nicht geschlossen sind, aber du wirst sie schließen. Und deswegen wollen wir zuversichtlich sein. Deswegen wollen wir uns an dir festmachen, großer, herrlicher Gott. Amen.